Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Inzwischen kann kaum ein Künstler sich noch dem Streaming-Markt verschließen. Wer sichtbar sein will, muss sich auf Spotify und Co. präsentieren. Und auch wenn die Schallplatte seit 10 Jahren eine wundersame Renaissance erlebt, der Streaming-Markt erschlägt gerade alles. Darüber Gedanken macht sich die Making Vinyl und The World of Physical Media Conference, die heute und morgen in den altehrwürdigen Berliner Hansa-Studios stattfindet. Die Zeichen der Branche, sie stehen auf friedliche Koexistenz mit den Streaming-Diensten, aber wie die eigenen Produkte stärken. Florian Fricke hat sich umgehört.
What kind of values can we charge our product to make the consumer being ready to pay much more than he does right now or to increase the value for the consumer? This is not only a rhetoric question, it's more or less a question of survival for us.
Es ist die Gretchenfrage in der Branche der physischen Tonträgerhersteller. Wie können wir gegenüber Streamingdiensten wie Spotify bestehen, die uns für 10 Euro im Monat fast alles bereitstellen, was jemals an Musik aufgenommen worden ist? Oder anders formuliert, wie bloß schafft es Louis Vuitton, seine Plastikhandtaschen für 1.500 Euro pro Stück zu verkaufen? Also denkt die Branche weiter über CD- oder Vinylboxen mit beigelegten Gimmicks und unveröffentlichtem Material nach. In dieser Hinsicht wirkt die Tonträgerkonferenz in Berlin etwas gestrig. Aber es gibt einen Markt. Falls Sie denken, dass 150.000 Dollar für einen Plattenspieler schon viel Geld ist, der US-amerikanische Vinyl-Blogger Michael Fremer kennt da ganz andere Kaliber.
And you own a 150.000 Dollar record player?
So I didn't pay that much for it, but I own it. But now there's one that I'm going to review that costs $500,000. And they've already sold 10.
Ja, es gibt Plattenspieler für eine halbe Million Dollar und es wurden schon 10 verkauft. Überhaupt der Schallplattenmarkt. Es gab auf der Physical Media World Conference etwas Aufregung über angebliche Vinylverkaufrückgänge in Deutschland nach einer Periode rasanten Wachstums. Max Gößler, der vor 2 Jahren mit einem Partner in Berlin ein kleines Vinylpresswerk eröffnet hat, betrachtet diese Zahlen mit Skepsis.
Wenn es heißt, dass Vinylumsätze um 40% steigern, welche Platten werden denn da erfasst? Also da werden doch nur die Platten erfasst, die sozusagen irgendwie beim Mediamarkt über die Theke gehen, aber nicht die, die im Neuköllner Plattenladen über die Theke gehen oder die Bands auf ihren Konzerten verkaufen. Ich betreibe selber ein Label, mich hat noch nie jemand gefragt, kein Mensch weiß, wie viel ich da verkauft habe. Also das wird da gar nicht erfasst in diesen Statistiken.
Die wesentlichen Neuerungen auf der Konferenz drehen sich jedenfalls alle um angeblich besseren Klang und um Nachhaltigkeit. Green Vinyl Records etwa kommen aus den Niederlanden, die trotz des irreführenden Namens eben nicht aus Vinyl bzw. PVC bestehen und deren Herstellung ohne die Verwendung von Wasserdampf auskommt und damit angeblich 60% weniger Energie im Herstellungsprozess braucht. Aber aus was besteht denn nun Green Vinyl? Harm Teunisse von der Firma Simcom.
Das sind Gruppen und Familien von Plastik und da haben wir einen Mix von gemacht, was besser ist für die Musik und für Scratchability. Es wird gesagt, dass Vinyl nach 70 Mal spielen, dass das Signal schlechter wird. Aber bei unserem Material haben wir schon getestet, es ist 400 Mal.
Ein anderes Plastik also, das angeblich 25% billiger in der Herstellung ist, länger hält und besser klingt. Aber genau weiß man das noch nicht, denn mit den ersten Produktionen wird erst nach dem Sommer gerechnet. In eine ähnlich grüne Produktionsrichtung geht das HD-Vinyl der österreichischen Firma Rebeat, deren Geschäftsführer ist Günter Leubel.
Das ist ein neuer Prozess bei der Herstellung von Vinylschallplatten, bei der im Prinzip die Stamp, also die Pressmatrize, die ja bis jetzt aus Nickel besteht und in mehreren Stufen gefertigt wird, mit einem Laser in einem einstufigen Verfahren hergestellt wird. Das sorgt dafür, dass die ganze giftige Galvanik wegfällt, also ist ein wesentlich umweltfreundlicherer Prozess.
Und die Tonqualität ist angeblich auch besser, weil der Laser viel präziser arbeiten würde als herkömmliche Schneidemaschinen. Max Gößler, der Berliner Jungunternehmer, ist skeptisch, denn hier mischt sich Digitaltechnik ins eigentlich analoge Verfahren der Schallplattenherstellung. Die Spurrille, die der Laser schneidet, wird von einem Algorithmus berechnet.
Natürlich aber trotzdem eine Weiterentwicklung des bisherigen Verfahrens, aber wir bewegen uns da halt auch wieder zwischen Nullen und Einsen. Und jetzt kann ich von unserer Seite sagen, wir haben halt auch viele Kunden, die wollen eigentlich, dass gar nicht die digitale Ebene betreten wird. Das heißt, bestimmte Jazzer, die einfach komplett über Tonband in die Schneidemaschine gehen wollen, um analog zu bleiben, sind nach dem Verfahren nicht möglich.
Zudem ist der digital hergestellte Stamper viel teurer als ein herkömmlicher Nickel-Stamper, lohnt also nur bei großen Auflagen. Das Interesse an möglichst nachhaltigen Produktionsverfahren, das zeigt die Tonträgerherstellerkonferenz, ist groß. Und machen wir uns nichts vor, der ökologische Fußabdruck beim Streaming ist auch nicht gerade klein.
Florian Fricke hat sich umgesehen bei der Making Vinyl und the World of Physical Media Conference, die heute und morgen in Berlin stattfindet.